Heute ist der 1. April und eigentlich wäre das sehr verlockend, über eure Rede sei ja, ja und nein, nein zu sprechen. Ich fürchte nur, ich habe ja vor etlichen Jahren angefangen, ein großes Thema zu eröffnen, und zwar das Gebet. Und wir haben es bisher jetzt erst zum Teil 2 geschafft. Also es ist zwar die dritte Predigt, aber Teil 2. Der erste Teil war die Rechtfertigung, dass es in meinem Gebet um mich gehen darf, soll und muss. Und dann gab es schon das erste Intermezzo, nämlich der Dialogpartner, unser Dialogpartner im Gebet, nämlich Gott, wie er so ist und warum wir überhaupt zu ihm kommen. Und heute eben jetzt der zweite Teil, die dritte Predigt, da geht es um die anderen, ganz klar. Mehr will ich eigentlich Rückblende gar nicht mehr geben. Die Predigten stehen sowieso für sich, also wer die ersten 2 Predigten nicht gehört hat, der hat trotzdem auch was von dieser, nehme ich stark an, hoffe ich und wünsche ich uns. Es darf also auch um andere gehen in meinem Gebet. Auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot fasst Jesus eigentlich alle Gebote zusammen und erwidert: Dies ist das wichtigste Gebot. Höre Israel, Gott allein ist Herr. Neben ihm gibt es keinen Gott. Ihn sollst du mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft lieben. Ebenso wichtig ist das andere Gebot: Liebe deinen Mitmenschen so, wie du dich selbst liebst. Es gibt kein anderes Gebot, das lebenswichtiger ist als diese beiden. Jesus zitiert hier zum einen aus dem 5. Buch Mose, im Kapitel 6, Verse 4 und 5, als Mose am Ende seines Lebens vor dem Volk steht. Er redet mit dem Volk die Worte. Mose fasst alle Eindrücke seines Lebens zusammen. So, nachdem Mose dem Volk so die Gebote Gottes nochmal ans Herz legt und bevor er einen Rückblick über die ganzen Wunder, die Gott mit dem Volk getan hat, die das Volk trotz seiner Widerspenstigkeit mit Gott erleben durfte, ja, und da dazwischen kommt eben dieses Zitat. Man hat fast so den Eindruck, er ist so wie Eltern, die wissen, wir haben nicht mehr viel Zeit mit unserem Kind und geben ihm das Wichtigste noch mit. Das ist das eine Zitat, und das andere, das kommt aus dem 3. Buch Mose, dem Levitikus. Und dieses Zitat hat seinen Ursprung in den Anweisungen für die Leviten. Sie hatten ja vor allem den Auftrag, die Liebe Gottes ins Volk zu bringen, und damit schafft Jesus auch die Querverbindung von den Priestern zu allen seinen Nachfolgern, die wir ja ebenso diesen Auftrag für die Menschen um uns herum übernommen haben. Zu Levitikus allgemein: dieses Buch fängt ja an mit dem Opfer, Verse 1 bis 7, und gibt dadurch den Start in das, was Jesus geopfert hat, und auch den Start in unser Leben. Dann der Beginn des Kultus in Kapitel 8, Vers 10, Reinheit 11 bis 15. Dann geht es ein ganzes Kapitel um Yom Kippur und danach um die Heiligkeit, die daraus entsteht, und das Ende, wie es Jesus uns auch prophezeit. So, das ist ja der Rahmen für diese 2 Zitate. Ja, und dieser Auftrag, der beinhaltet natürlich auch die Fürbitte. Und die ist ein weites Feld mit viel Potenzial. Jetzt kann man natürlich fragen: Ich habe schon so viele Mütter für ihre Kinder beten sehen, so viele Gemeinden für irgendwelche Geschwister, da hat sich gar nichts geändert. Ist denn Fürbitte überhaupt sinnvoll? Gott wird ja niemanden ändern, wenn der das nicht selber will. Und diese Frage ist fürbitte sinnvoll, die wische ich mit einem Bibelvers vom Tisch. Darauf will ich eigentlich gar nicht groß eingehen. Lukas 22, Vers 32, da spricht Jesus zu Petrus: Aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. So, wenn Jesus das tut und darin einen Sinn sieht, ist eigentlich alles schon gesagt, dann ist auch für uns Fürbitte sinnvoll. Auch wenn wir vielleicht oft keinen erkennbaren Erfolg sehen, Fürbitte ist sinnvoll. Ich war in einer Gemeinde eingeladen und wurde gefragt, ob ich zur dritten Stunde bleiben möchte. Bin mir jetzt gar nicht sicher, was da in mir vorgegangen ist. Dritte Stunde in Nymphenburg heißt ja Essen und Trinken. Da war das anders in dieser Gemeinde. Zu Beginn der dritten Stunde wurden Gebetsanliegen und auch Gebetserhörungen diskutiert. Aber nicht allgemein, sondern immer zu einer Rubrik. Man hat es also sortiert in verschiedene Rubriken. Es ging um einzelne Geschwister in der Gemeinde, um die Ortsgemeinde als solches und um ihre Aufgaben, um Politik, um Wirtschaft und so weiter. Ich komme nachher nochmal auf diese Rubriken zurück in unserem Koordinatensystem, das wir letzte Predigt gehört haben, was ich eingeführt habe. Ich erkläre es nochmal. Hier findet ihr, in dieser Gemeinde findet ihr den Ursprung dafür. Für jede Rubrik gab es Karten in einer bestimmten Farbe und auf die Karten wurden dann die einzelnen Anliegen geschrieben, gesammelt und dann auch die Gebetserhörungen auf den Karten notiert. So, und jeder Anwesende, der zog also aus diesen unterschiedlichen Körbchen die unterschiedlichen Karten, je nachdem auch, wie es seinem eigenen Empfinden entsprach, für was er besonders beten möchte, hat er mehr Karten ziehen können. Ja, wer auf so eine Art und Weise an den Inhalt seines Gebets geht, der erkennt, dass es viel mehr Gebet gibt, als es an einem Tag gebetet werden kann. Und ohne Vorbereitung und ohne genau nachzudenken, kommt man ja doch immer wieder auf die gleichen Anliegen, auf die dringendsten eigenen Bedürfnisse und persönliche Wünsche, um das, was heute anliegt, was mir vielleicht erzählt wurde. Und Dinge, für die man immer wieder betet, die brennen sich dann als Autobahn in unserem Gehirn fest, an die denkt man dann immer gleich als erstes und irgendwas anderes bleibt dann auf der Strecke. Also deswegen koordiniert mit Vorbereitung, damit man nicht so viel vergisst. Ganz nochmal zum Anfang, warum es diese Gebetsreihe überhaupt gibt. Das war ja der Gedanke, ich habe mir vorgenommen, das war ja damals ein Bruder, der sich das vorgenommen hat, hier in der Gemeinde eine Stunde am Tag zu beten, dem aber dann nach 5 Minuten die Themen ausgegangen sind. Und das irgendwo als Basis für all diejenigen, denen es genauso geht, hier diese Gebetsserie, wie komme ich an mehr Gedanken, an mehr Inhalt für mein Gebet. Wir sind also heute auf dieser Achse von den persönlichen Sachen weg in die Ferne, über Familie, hinaus in den Wohnort, in das Land, in dem ich lebe, Welt und die Bitten dann eben auch für Orts-, Landes-, Welt-, Politik-, Wirtschaft-, Kirche. Ihr seht schon, es ist ein weites Feld und deswegen werde ich die Punkte auch nicht einzeln ausbauen, sondern ich baue auf unser aller Wahrnehmung, auf unserer Fantasie und den Heiligen Geist. Eine kleine Geschichte, es ist keine Fürbitte. Ich kenne jemanden, der Gott im Gebet um einen Parkplatz immer bittet und tolle Erfahrungen damit gemacht hat. Zu mir würde nun Gott sagen, fahr früher weg, dann hast du genug Zeit, einen Parkplatz zu finden. Und red dich nicht damit hinaus, dass der, von dem du wegfährst, vielleicht noch dringend dein Gespräch bräuchte, denn du könntest ja auch um den Heiligen Geist für ihn bitten und dann pünktlich wegfahren. Also so wird es bei uns passieren in meiner Beziehung zu Gott. Aber ich bitte Gott dafür um meine Unzulänglichkeiten und um ihre Beseitigung und wünsche mir, dass er die ausgleicht. Und ich habe Gott ebenso großzügig erfahren. Und parallel zu allem wird aus unseren einzelnen Fürbitten dann eine Vielfalt als Gemeinde, die nie entstehen würde, wenn wir nicht gemeinsam beten würden. Es gibt ein beflügeltes Wort für mich, also aus meiner Sicht ein hoffnungsloser Blödsinn, ich sage es trotzdem jetzt mal: Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ich finde den christlichen Gedanken schöner, denn in meiner ersten Predigt, da ging es ja darum, dass ich an mich denken darf. Jetzt eben auch dürfen wir an andere denken, und wenn jeder an sich und an andere denkt, dann ist an jeden noch viel öfter gedacht. Das Koordinatensystem, entschuldigt bitte, wenn ihr mit Mathematik überhaupt nichts anfangen könnt, dieses Intermezzo, ich weiß, anderen hilft dieser Gedanke enorm, und deswegen möchte ich mir erlauben, dieses Koordinatensystem nochmal kurz aufzufrischen. Wir haben unsere Gebetsanliegen in der letzten Predigt in verschiedenen Punkten aufgeteilt, und zwar auf einer X-Achse von Belanglosen, was unwichtig ist, bis hin zum Wichtigen. Und in der Y-Achse hatten wir das, was so leicht für uns zu erledigen ist, bis dahin, wo es wirklich unmöglich ist, wo wir Gottes Hilfe brauchen. Dann hatten wir noch die Z-Achse dazu, räumlich noch ganz gut vorstellbar, eben um was es auch heute unter anderem geht, von uns weg bis irgendwo hin, wo es uns eigentlich schon gar nichts mehr angeht. Ja, dann haben wir die vierte Dimension noch zu Hilfe genommen, von einem egoistischen Denken zu einem selbstlosen Denken und zu einem Überfluss dann auch noch den Spin, also die Drehung, was schon passiert ist als Dank und eben als Bitte. Ja, das sind also, da wabern im Moment unsere Gebetsanliegen als einzelne Punkte in diesem vierdimensionalen Koordinatensystem. Wenn ich nun für Menschen und Bereiche bete, für Dinge, die mir gar nicht so vertraut sind und ich ihnen immer näher komme, ich ihnen immer mehr verbunden werde, da erkenne ich, vorausgesetzt, ich meine es wirklich ehrlich, noch etwas anderes. Und dazu eine kleine Episode von Pfarrer Wilhelm Busch. Ich glaube, ich bringe sie nicht mehr genau zusammen. War ja auch nicht dabei, aber in der Pointe, da stimmt es auf jeden Fall. Der Pfarrer Busch, der bittet einen seiner Schützlinge, vor dem Essen im Gebet zu danken. Und naja, wenn der Lehrer zuhört, reißt man sich natürlich zusammen und packt so alles zusammen, was einem so wichtig vorkommt. Und dieser spricht auch ein ausgiebiges Gebet. Und unter anderem bittet er: Vater, gib dem Bruder, der seine Arbeit verloren hat, dem es finanziell jetzt schlecht geht, auch um genügend zu essen. Und da unterbricht ihm sein Mentor in seinem Gebet und sagt: Also um das kannst du dich ja selber kümmern. Wir sind oft unehrlich geworden in unserem Leben und auch in unserem Gebet. Und in der Fürbitte müssen wir aufpassen, dass es nicht dazu führt, dass wir Gott die Verantwortung für Missstände zuschieben wollen, für deren Beseitigung er uns schon lange die passenden Gaben geschenkt hat. Das ist eine ganz große Gefahr, dass das in unserer Fürbitte passiert. Wir liefern das einfach bei Gott ab, der wird sich dann schon drum kümmern. Nein, in der Fürbitte werde ich auch erkennen, dass Gott mir Gaben gegeben hat, die dem anderen helfen können. Ich möchte ein Experiment mit euch durchführen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist in der Schule. Das fand ich immer am besten, Experimente. Ich stehe auf Experimente. Ein Lehrer, also alles, was so komplett realistisch ist, ein Lehrer hat uns mal vor die Aufgabe gestellt, wie schnell man auf eine rote Ampel zufahren muss, damit die grün wird, aufgrund des Doppler-Effekts. Sowas finde ich total faszinierend. Und ein Physiklehrer und eine Mathelehrerin, die haben sich zusammengetan, haben einen Supraleiter mit einem Kochrezept zusammengebaut. Das ist ganz interessant, der schwebt dann auf einem Magnetfeld selbstständig. Der fällt nicht mehr runter. So, Problem an den Experimenten, die können auch gefährlich sein. Und das Experiment, das ich mit euch durchführe, das ist gefährlich. Jetzt nicht, dass euch eben irgendwas um die Ohren fliegt, aber es ist gefährlich und deswegen bitte ich euch sehr genau aufzupassen. Wichtig bei gefährlichen Experimenten, weil es sein könnte, dass es falsch verstanden wird und dann was rauskommt, was einem um die Ohren fliegt. Das will ich nicht. Also jetzt dieses Experiment. Es geht um die Speisung der 5000 mit 2 Fischen und 5 Brote. Es ist nur ein Experiment, ein gedankliches Experiment. Ich sage nicht, dass es damals so war. Aber stellt euch folgende Situation vor. Die Jünger gehen rum und suchen nach Abendessen. Dazu hat sie Jesus beauftragt. Und da gibt es ein kleines Mädchen, das sagt, du Papa, wir haben doch Essen dabei. Und der Vater sagt, pst, hast du gesehen, wie viele Leute hier sind? Wenn wir das auspacken, da hat keiner was davon. Das reicht hinten und vorne nicht. Wir können das in Ruhe dann irgendwo essen, da gehen wir separat, dann sieht es keiner und dann essen wir. Und so geht es an manchen Flecken, schaut es genauso aus und dann ist ein Junge da, der packt sein Essen freudig aus. Also insgeheim lachen vielleicht die einen oder anderen über den Jungen. Und der hat die Sachen zu Jesus gebracht werden und Jesus das Dankgebet spricht. Da packen alle so verstohlen ihre Sachen raus und plötzlich war Essen genug da für 5000 Menschen. Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass es so war, aber ich sage, dass Gott heute auch Wunder tun kann, die wir verursachen dürfen. Und wenn es damals so gewesen wäre, könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gefühl ist, an einem Wunder teilzuhaben. Gott hat uns Gaben gegeben, die wir einsetzen dürfen. Gott lässt uns teilhaben an seinen großen Wundern und an seinen großen Taten und an seinem großen Plan. So, das ändert jetzt die Gebetsanliegen für mich persönlich auch. Ich erkenne zunehmend meine eigene Verantwortung und benötige viel mehr Gottes Beistand, seine Kraft und seinen Geist, um dieser so schnell gewachsenen Verantwortung auch nur annähernd gerecht zu werden. Und an dieser Stelle sind wir wieder mitten in unserem naturwissenschaftlichen Teil. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich da jetzt nochmal weitermache. Also wir haben hier unser Koordinatensystem sehr vereinfacht mit jetzt mal 3 Gebetsanliegen. Und wir hatten das letzte Mal schon das Problem mit der 4. Dimension. Ich belaste euch jetzt nochmal weiter. Ihr dürft euch jetzt vorstellen, eine wahnsinnige Raumkrümmung. Wenn das unser vierdimensionales Koordinatensystem ist, dann stellt euch einfach mal vor, dass dieser Raum so gekrümmt wird, dass alle Punkte quasi so richtig zusammenkommen. Ja, dann sind sie alle beieinander und das ist dann unser Gebet quasi, wenn gar kein Abstand mehr zwischen den Punkten ist, ein schwarzes Loch. Dann sind die entferntesten Punkte genauso bei dem weitesten. Ein schwarzes Loch ist nicht direkt zu sehen. Das hat so viel Masse, dass alles eingesaugt wird, auch das Licht. Aber man kann das schwarze Loch an seinen Auswirkungen erkennen. aufgrund der hohen Masse beugt sich, krümmt sich das Licht um das schwarze Loch herum und ihr könnt sehen, was sich hinter dem schwarzen Loch befindet, weil die Anziehungskraft so groß ist. Weil man es nicht sieht, gibt es auch die wildesten Theorien, zum Beispiel, dass sich alles innerhalb schneller als Licht bewegt, was außerhalb gar nicht möglich ist, dass Zeit und Raum darin keine Rolle mehr spielen, bis zu der Theorie, dass innerhalb neue Universen sind und dass es gar kein schwarzes Loch gibt. Warum komme ich auf dieses schwarze Loch? Weil da alles so weit komprimiert wird, dass es eigentlich keinen Abstand mehr gibt. Es gibt den Spruch, das interessiert mich ungefähr so viel, wie wenn in China ein Radl umfällt. Aber jetzt kommt der amerikanische Mathematiker und Meteorologe Edward Norton Lorenz daher und erklärt uns, und das habt ihr sicher schon gehört, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas verursachen kann. Er hat 1963 durch eine Computerberechnung festgestellt, dass sich Gase und Flüssigkeiten sehr interessant verhalten und dass schon eine kleine Veränderung an den Anfangsbedingungen eine riesige Auswirkung und ein komplett anderes Ergebnis dazu führen kann. Und schon rückt Brasilien ganz nah nach Texas, das Radl in China ganz nah nach Nymphenburg und die Weltpolitik, obwohl sie mich vielleicht gar nicht interessiert, in mein christliches Denken und Leben. Die Erkenntnis, die durch den reichen Kornbauern kommt, der nun vor Gott steht, durch die 5 Brautjungfern, die vor der verschlossenen Tür stehen und den Reichen, der den armen Lazarus nicht am Leben teilhaben lassen wollte und jetzt vor dem Problem seines Lebens steht, dass er in der Hölle ist, entwirrt meine durch den Teufel verdrehte Welt. Und was gestern für mich noch wichtig war, das ist heute schon völlig belanglos. Und umgekehrt, die X-Achse. Was für mich leicht zu erledigen wäre, wird unüberwindbar. Ein depressiver Mensch, der hätte körperlich die Kraft, Sport zu treiben. Mental das Wissen, dass es wichtig für ihn wäre. Es wäre es auch ganz leicht, wenigstens spazieren zu gehen. Aber er kriegt seinen Hintern nicht hoch. Und das Wissen, dass es leicht wäre, das setzt ihm obendrein noch zu. Und so wird das Leichte zum Unüberwindbaren, die Y-Achse. Wenn ich also für andere bitte, nutzt das in gewisser Weise auch mir. Aber indem Jesu die Liebe dem Nächsten gegenüber nicht höher stellt als die zu mir, darf das auch so sein. Und was ich in meiner Beziehung zu Gott was mich weiterbringt, und was ich an Gaben von ihm erhalte, kommt auch meinen Mitmenschen zugute, die Z-Achse. Auch je genauer wir unsere Wünsche, Bitten und unsere Gaben und Handlungen betrachten, desto mehr erkennen wir, dass das selbstloseste Handeln immer noch, und da betone ich wirklich selbstloseste, die Steigerung, die unmögliche, immer noch egoistische Züge hat, zum Beispiel in einem reinen Gewissen. Die 4. Dimension. Alles rückt plötzlich so nah zusammen. Und wenn ich heute in der Früh für mich gebetet habe, dass ich die richtigen Worte finde, ich habe das die ganze Woche über hindurch immer wieder gebetet, dann sehe ich das ganz knapp da, daran liegt, dass es ja heute auch noch andere gibt, die predigen. Und so habe ich für die gebetet. Und dann habe ich gesehen, da gibt es ja auch euch. Und ich habe für euch gebetet. dass ihr versteht, was Gott euch sagen will, auch wenn ich es vielleicht ein bisschen falsch für euch ausgedrückt habe. Und dann sehe ich, da gibt es ja noch andere, die auch am Gottesdienst beteiligt sind und ihren Dienst tun. Ihr seht jetzt die einzelnen Punkte in diesem Koordinatensystem und wie ihr plötzlich seht, Gebetsanliegen über Gebetsanliegen. Und die Woche reicht nicht, um alles zu beten, was es für diese Woche zu beten gegolten hätte. Und für den, den es hilft, gebe ich jetzt noch ganz kurz ein weiteres Gedankenexperiment mit in dem schwarzen Loch. Da spielt Zeit keine Rolle, für Gott ja auch nicht. Für Gott ist Zeit kein Thema, er stellt sich vor als der, der ist. Also wer will, kann sich darüber Gedanken machen, ob ich vielleicht auch über für Vergangenes beten kann und damit unter Umständen auch noch eine Hilfe sein könnte. Zum Schluss noch ein Auszug aus der Fürbitte Jesu für seine Jünger aus Johannes 17. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Übel. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du hast mich gesandt. Das war nicht nur sein Gebet, sondern auch sein Leben. Amen. Großer Vater, wir danken dir, dass du die Sonne in unserem Leben bist, dass du durch unsere Gebete aufgehen möchtest vor den Menschen und du deine Heiligkeit, deine Größe und deine Liebe zeigen möchtest durch uns. Wir bitten dich, hilf dir uns, dass wir aktiv dabei bleiben, auch in unseren Gebeten, dass wir uns Zeit nehmen und uns nicht ablenken lassen, mit dir zu sprechen, dir unsere Gedanken darzulegen und dich zu bitten, uns zu lenken, uns Kraft zu geben und uns die nötigen Gaben zu geben, dass wir in deinem Werk, in dem, was du denn an den Menschen tun möchtest, eine große Hilfe sind. Wir bitten dich, behüte du uns in unseren Gedanken, leite du uns in unserem Handeln, auch hier als deine Gemeinde. Amen.